Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Geheimnisse hat, denn offensichtlich ist er zwar ein Hitlers Unterstützer, aber irgendwo gibt es Geheimnisse, die er nicht zeigen darf. So zum Beispiel, dass er Dinge weiß, die er nicht wissen dürfte und die manchmal eben auch mehr kosten könnten als nur seinen guten Ruf. Ich würde gerne noch so viel mehr darüber erzählen, glaube aber, dass es Herr Kohl so viel besser kann und würde deswegen das Gespräch auch gleich zu Ihnen bringen. Vielleicht können Sie ja ganz kurz ein, zwei einleitende Sätze noch zum Herrn Hannussen sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt viel Spaß beim Lesen. Dankeschön.
Danke sehr. Zu Hannussen, dem sogenannten Hellseher in Berlin, möchte ich jetzt nichts sagen. Das wird sich aus dem Text selbst ergeben. Ich beginne also. Wien, Mitte Januar 1933. Der Lechner ist weg. Plötzlich weg, verschwunden. Seit einer Woche meldet er sich nicht mehr aus Berlin, verschollen in dieser Stadt. Hat er einen Unfall? Liegt er hilflos irgendwo? Wurde er ohne Papiere in ein Krankenhaus eingeliefert? Vielleicht hat man ihn aus irgendeinem Grund festgenommen und in ein Gefängnis geworfen. Kein Lebenszeichner von Lechner. In der Redaktion der Außenpolitik der Wiener Arbeiterzeitung breitet sich Unruhe aus, Angst um den Kollegen. Es ist normal, dass sich Lechner 4 oder 5 Tage mal nicht meldet. Doch dass er seit über einer Woche schweigt, das ist ungewöhnlich. Der Redakteur Stemmer wird also nach Berlin geschickt, um nach seinem Kollegen Lechner zu suchen. Er erkundigt sich im Polizeipräsidium, klappert die Gefängnisse ab, geht auch ins Leichenschauhaus. Keine Spur von Lechner. Er erlebt die Schlägereien zwischen SA und Kommunisten und kann unter anderem Kontakt aufnehmen mit dem Herausgeber der Zeitung BAM, Berlin am Morgen, Bruno Frey. Aufgebracht geht Frey im Zimmer auf und ab, dreht seine Arme wie Windmühlenflügel. Dabei stößt er hervor: Hannussen hält Hitler für den Größten, für den Heilsbringer, für den Messias. Ich wollte diesen Wunderglauben entlarven, dem so viele Berliner verfallen sind. Vergebens. Hannussen hat sich öffentlich auch in seiner Hannussen-Zeitung dafür eingesetzt, dass dieser Ganove Reichskanzler wird. Mit Erfolg für beide Seiten. Hitler profitiert von der Berühmtheit dieses Hellsehers und Hannussen macht als Günstling der Nazis Karriere. Das Volk will diesen Propheten Hitler sehen, diesen Volksverdummer. Meine warnenden Artikel haben immer nur das Gegenteil von dem erreicht, was ich wollte. Plötzlich blickt er Stemmer ins Gesicht. Und das Tollste: Hannussen ist Jude. Stemmer ist wie vor den Kopf geschlagen. Das wusste er nicht. Hannussen Jude? Natürlich. Woher wissen Sie das? Von Jun, seinem früheren Impresario. Und woher weiß der das? Jun war damals ein engster Freund, war Trauzeuge bei Hannussens jüdischer Hochzeit mit seiner dritten Frau, der Rühle. Der Propagandist für die Nazis, ein Jude? Stemmer kann es nicht fassen. Frey weiter. Das dürfen die Nazis natürlich auch nie erfahren. Er verheimlicht es. Aber ich werde es veröffentlichen. So eine Schande können die Nazis nicht auf sich sitzen lassen. Das ist sein Ende. Dann ist es aus mit ihm. Dann stellen sie ihn an die Wand. Und dann ist es aus mit diesem Schweinehund. Warum setzt er sich so für dieses Nazi-Gesindel ein? Um seine jüdische Herkunft zu verdecken, um sich bei ihnen einzuschleimen, will Karriere machen im Dritten Reich, der Opportunist. Der Jude macht Propaganda für die Nazis. Und das Tollste, sage ich Ihnen, die SA hat Hanussen anvertraut, dass sie, die SA, den Reichstag anzünden wird. Um die Kommunisten als Brandstifter hinzustellen, um sie auszuschalten, damit die Nazis nächste Woche die Wahlen gewinnen. Diese Bomben werde ich platzen lassen. Sie gehen damit selbst in die Luft, wirft Stemmer ein. Muss sehen, dass ich vorzeitig abhaue. Frey ist so aufgeregt, dass er weiter im Ruhm hin und her gehen muss. Er bleibt am Fenster stehen und sieht zur Wilhelmstraße hinab. Da unten fahren die Schubus wieder mit ihren Mannschaftswagen, wieder zu einer Razzia. Bin gespannt, wann sie in meine Zeitung kommen. Wird nicht mehr lange dauern. Aufgewühlt muss Frey mal Atem schöpfen, dann blickt der Stemmer ins Gesicht. Übrigens, der Schießerlass von Göring gilt auch gegen kritische Journalisten. Mensch, Stemmer, was machen Sie noch in Berlin? Zischen Sie ab in Ihr Wien? Zu den Nazis dort? Um noch einmal auf Hanussen zurückzukommen, beginnt Frey nach einer Pause. Er sieht Hitler als seinen Bruder im Geiste. Stemmer versteht nicht. Frey erklärt ihm ihre Gemeinsamkeit. Beide sind Österreicher. Beide im selben Jahr 1889 geboren. Der eine im elenden Wiener Bezirk Ottakring, der andere im Kaff Braunau. Beide sind gleich alt, 43. Sie wuchsen in ärmlichen Verhältnissen auf, ohne Väter, ohne Schulabschluss. Beide führen nicht ihre ursprünglichen Namen. Herschel, Chaim, Steinschneider und Schickelgruber. Damit kann man natürlich keine Karriere machen. Aus dem einen wurde Hanussen, aus dem anderen Hitler. Der eine begann als Gaukler, der andere als Parteiredner. Ist dasselbe. Beide waren zweimal im Gefängnis. Der eine wegen mehrfachen Betrügereien, der andere wegen Regierungsputsches. Beide wurden vorzeitig entlassen. Beide sind vorbestraft. Der eine wurde aus Österreich ausgewiesen, der andere kündigte seine österreichische Staatsbürgerschaft aus, wurde staatenlos, wurde durch einen Trick Deutscher. Nur ein Jahr, bevor man ihn zum Reichskanzler machte. Der eine wurde ein berühmter Hellseher, der andere oberster Führer der SA, Reichskanzler und Führer. Beide sind sehr reich. Hanussen durch seine Tricks, Hitler durch sein Buch Mein Kampf und Spenden von Industriellen. Sie haben beide ihre eigenen Zeitungen. Der eine seine Hanussen-Zeitung, der andere seinen Völkischen Beobachter. Beide arbeiten mit der gleichen Methode, mit Wunderglauben und Suggestion und haben damit Erfolg. Um die Menschen im Griff zu haben, um auf sie Macht auszuüben, müssen sie sie zu einer gläubigen Gemeinde schmieden. Wenn die Menschen nicht an sie glauben, sind sie machtlos. Sie machen die Menschen besoffen durch Suggestion, durch ihre Hypnose und Trance, schalten sie beim Volk Vernunft und Verstand aus, begeistern und berauschen und benebeln die Massen. Sie machen sie gefügig. Das alles werde ich morgen in meiner BAM veröffentlichen, sagt Frey. einen Tag vor Hanussens feierlichen Einweihung seines Palastes des Okkultismus. Dann wird der Gaukler noch vor seinem Festspiel abgeholt, dann ist es aus mit ihm. Die Wahrheit muss raus. Die Wahrheit muss raus. Das war auch Lechners Motto. Was wird dann aus Ihnen, fragt Stemmer besorgt, rechtzeitiger Absprung nach Prag, wenn Sie es noch schaffen? Ich muss. Stemmer besucht in Berlin in der Scala zwei Vorstellungen dieses sensationellen Hellsehers Hanussen, Erik Jan Hanussen, und ist begeistert von ihm. Hanussen lädt ihn zu seiner feierlichen Einweihung seines Palastes des Okkultismus ein, am 26. Februar 1933, einen Tag vor dem Reichstagsbrand.
Spannender.
Also Einweihung des Hanussenschen Palast des Okkultismus. Stemmer betritt die Kultstätte im verschlägtesten Atem. Sakrisch, sakrisch, hätte er beinahe ausgerufen. Die Wände sind mit dunkelrotem Damast und mit Seidentapeten bespannt, der Boden mit weißem Marmor und hellgrauem Palisander ausgelegt. Farbige Lichtbogen gleiten durch den Salon, in den Nischen hocken goldene Buddhas in verschiedenen Größen und davor sind purpurfarbene orientalische Polstermöbel gruppiert. Im Raum wuchern in riesigen Bottichen exotische Pflanzen, plätschern Springbrunnen, ziehen in großen Aquarien seltsame Fische ihre Runden. Bunte Vögel flattern und zwischen in großen Volieren. In Terrarien dämmern Eidechsen und Schlangen im gelblichen Wärmelicht. Dazwischen verheißen geheimnisvolle Apparaturen, magische Offenbarungen. Alles ist dezent, indirekt beleuchtet und eingehüllt in starken Weihrauchduft. An der Stirnseite des Raumes ist auf einem erhöhten Podest ein breiter Ring aufgebaut, ein runder Tisch. In seine Kristallglasplatte sind die 12 Tierkreiszeichen eingelassen. In der Mitte des Ringes ragt eine Art goldener Thron empor und darüber flimmert an der Decke des Gold des gesamten Salons ein Sternenhimmel mit den bunt schimmernden astrologischen Sternbildern. Der Palast sieht aus wie eine monströse Kulisse eines Stummfilms aus einem Hollywood-Atelier. Etwa 100 Gäste haben sich in diesem Okkultismuspalast versammelt, ein auserkorener Kreis seiner Anbeter. Die Damen in langen Abendkleidern mit tief ausgeschnittenen Rücken, die Herren überwiegend im Frack, teils auch im Smoking, ihrem Aussehen nach Geschäftsleute. Dazu Filmschauspielerinnen, womöglich Stars, Schauspieler, Journalisten nationalsozialistischer Zeitungen, Schriftsteller, Regisseure, SA-Männer in ihren feschen Uniformen. Junge blonde Frauen mit eisig blauen Augen in knappen durchsichtigen Togen bieten Champagner an, Weine und Liköre. Mit seinem Champagnerglas in der Hand bummelt Stemmer in seinem Sonntagsanzug zwischen den Gästen umher und hört: Haben Sie den Artikel dieses Schmierfinks gelesen? Herr Nussen soll angeblich die SA mitfinanzieren. Unmöglich. Stand gestern in der BAM. Ein Kommunistenblatt. Unsere SA-Führer sollen schwul sein. Undenkbar. Wieso? Das weiß doch jeder. Wieder so eine Provokation der Kommunisten. Alles Lüge, Verleumdung. Dem Herrn Nussen passiert nichts. Dieser Schmierfink Frei und sein Drecksblatt müssen weg. Da müssen wir eingreifen. In dieser Sekunde schlägt die große Standuhr mit dunklen Schlägen Mitternacht. Alle im Salon verstummen, nur vereinzelt ist noch leises Wispern zu hören. Hanussens blonde, halbnackte Assistentin rückt auf dem Podium in der Mitte des Rings den sonderbaren Thron zurecht und sein Sekretär im schwarzen Frack kündet das Erscheinen des großen Meisters an. Die Auserwählten stehen in Andacht. Der große Moment ist gekommen. Das Festspiel kann beginnen. Der berühmte Hexenmeister betritt das erhöhte Innere des magischen Kreises, sieht von oben auf seine Gäste herab und begrüßt sie. Der Sekretär zündet die mannshohen Kerzen im Saal an und zieht die schwarzen Vorhänge vor die Fenster. Das Salonlicht wird herabgedimmt, im Dämmerlicht schimmert nur noch das von unten schwach beleuchtete Rund der Glasplatte mit den 12 Tierkreiszeichen und über die Gesichter der Versammelten und über die Wände huschen die Lichter der Kerzenflammen. Der hohe Priester lässt sich in der Mitte des Kreises auf seinem Thron nieder. Hinter seinem Kopf glüht an der Wand ein Lichtkranz, der sein Haupt wie ein Heiligenschein umstrahlt und über ihn funkeln die Sterne. Das Publikum kann nun Fragen stellen. Hanussen antwortet, aber immer so zweideutig, dass jeder aus dieser Antwort das herauslesen kann, was ihm gefällt. Einer fragt nun, ob es demnächst ein besonderes Ereignis geben werde. Und Hanussen täuscht in einem konvulsivischen Anfall eine Vision vor. Er sieht ein mächtiges Gebäude in Flammen stehen. Am nächsten Tag brennt der Reichstag. Einige Tage später findet Stemmer einen Zettel von Lechner mit einer Notiz, dass er im Wald bei Wünsdorf südlich von Berlin, den Ausbau eines neuen Panzerverbandes ausspionieren will. Da muss Stemmer natürlich hin. Vielleicht findet er dort einen Hinweis auf Lechner. Stemmer parkt seinen Wagen in einer Straßenausbuchtung und geht in den Wald hinein, sucht eine Stelle, von wo aus Lechner den Ausbau des neuen Panzerverbandes beobachtet haben könnte. Auf einer kleinen Anhöhe sucht er das Gelände ab, kann aber nichts ausspähen. Er geht weiter in den Wald, um einen neuen Aussichtsposten zu finden und streift durch das Gebüsch. Da sieht er aus einem Gestrüpp Beine herausragen, an den Füßen schwarze Lackschuhe. Er tritt näher und schiebt die Zweige beiseite. Süßlicher Verwesungsgestank und ein Schwarm Fliegen wehen ihm entgegen. Ekel schüttelt ihn. Vor ihm liegt ein toter Mann, gekleidet in einem verdreckten, dunklen Anzug, dem Anschein nach ein teurer Anzug. Das weißliche Gesicht des Toten bewegt sich. Es ist von wimmelnden Maden bedeckt. Sie kriechen im halb geöffneten Mund herum, kriechen in den Ohrmuscheln und auf den weit geöffneten Augen. Entsetzen packt ihn, es wirkt ihn in der Kehle. Ist das sein Lechner? Er muss hier gewesen sein, in diesem Sperrgebiet, das man nicht betreten darf. Es wird scharf geschossen, stand auf dem Warnschild, und er hat sich noch nicht darum gekümmert und ist trotzdem eingedrungen. Auch Stämmer hat auf diese Warnung gepfiffen und befindet sich jetzt in diesem gefährlichen Terrain. Er muss das Gesicht des Mannes sehen. Mit einem Stock wischt er die Madenschichten beiseite. Ein zerfressenes Antlitz kommt zum Vorschein. Die Ohren, die Nase, die Lippen sind nur noch teilweise vorhanden. Tierfraß, vermutet Stämmer. Füchse, Rehe, Wildschweine haben an seinem Gesicht gefressen. Sicher liegt die Leiche schon lange hier. Lechner ist seit fast 3 Monaten verschwunden. Er kann nicht erkennen, ob das nun wirklich Lechner ist. Kann sein oder auch nicht. In dem zerstörten Gesicht sucht Stämmer nach irgendeinem Merkmal, an dem er Lechner erkennen kann. Aber unmöglich. Immer wieder schieben sich Maden und Würmer über das zernagte Gesicht. In der Stirn des Toten klafft eine große Schusswunde. Auch darin wühlt das eklige Gekrabbel herum. Die Hände, die aus den Anzugsärmeln herausragen, sind zerfressen und bedeckt mit weißlichem, quimmelndem Gewürm. Als er die in Verwesung übergehende Leiche so vor sich liegen sieht, kommen Stämmer Zweifel, ob das wirklich Lechner ist. Er hat ihn sich immer etwas größer in Erinnerung. Er kann sich aber auch täuschen. Woran kann er sehen, dass es wirklich Lechner ist? Vorsichtig dreht er mit dem Stock und den Füßen die Leiche um. Am Hinterkopf sind Teile des Schädels zersplittert. Auch in dieser Öffnung wimmeln Maden und Würmer. Der Rücken des Anzugs ist schwarz durchtränkt. Getrocknetes Blut. Der Stoff an 2 Stellen zerfetzt. Ein Schuss in den Hinterkopf und 2 Schüsse in den Rücken. Wieder hat Stämmer das Warnschild vor Augen. Es wird scharf geschossen. Um zu erfahren, ob das wirklich Lechner ist, müsste er den Fund melden, die Leiche bei der Polizei melden, seine Identität, würde dann die Polizei ermitteln. Doch bei einer Meldung bei der Polizei müsste er zugeben, dass er in das militärische Sperrgebiet eingedrungen ist. Das könnte schlimme Folgen für ihn haben. Man würde ihn als akkreditierten Auslandskorrespondenten vielleicht der Spionage verdächtigen, ihn festnehmen, verhören und abschieben nach Wien, nicht auszudenken. Mit zitternden Knien verlässt er den Ort. Nach ein paar Schritten dreht er sich nochmal um. Liegt da sein Lechner? Wie kann er das erfahren? Sicher wird die Leiche in ein paar Tagen entdeckt werden und die Prozedur nimmt dann ihren Gang. Dann wird davon etwas in der Zeitung stehen. Vorerst aber muss er stillhalten, so schwer es ihm auch fällt. Es kann auch ein ganz anderer Tote sein, redet sich Stämmer ein. Immer wieder werden Leichen in Wäldern gefunden. Wenige Tage darauf liest natürlich Stämmer in der Vossischen Zeitung, dass man in einem Wald bei Wünsdorf die Leiche von Hanussen gefunden hat. Damit ist die Geschichte von Stämmer natürlich noch nicht zu Ende. Er muss ja weiter Lechnern suchen. Und dabei gerät er immer mehr in das Netz der Nazis. Sehr lebensgefährlich.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Wenn Sie noch Fragen haben an den Autoren oder sich gerne ein Buch signieren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie uns folgen würden, denn der Autor wird sich gleich hinter diese rote Wand setzen und noch das eine oder andere Buch für Sie signieren. Dankeschön.
Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie zu der Lesung von Ostrachowski gekommen sind, einem der interessantesten Dichter aus dem Vogtland, also Heimspiel beinahe hier, obwohl ich als Verleger aus München.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.